Willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nico Nees und das Ziel meiner Arbeit besteht darin, dich zu unterstützen, niemals aufzugeben, an dich zu glauben und authentisch für deine Ziele einzustehen. Mehr Natürlichkeit, mehr Freundschaft und mehr Liebe mit Mannsein Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mannsein Podcast. Und das ist eine besondere Folge, denn heute ist der Herr Dr. Albert Kitzler wieder zu Gast. Ihr kennt ihn schon aus der Folge Die Weisheit der Liebe. Die verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Und heute wollen wir uns unterhalten, wie lebe ich ein gutes Leben? Erstmal willkommen, Herr Dr. Albert Kitzler, zum Mannsein Podcast.
Hallo Herr Nees, vielen Dank für die Einladung.
Ja, die letzte Folge kam sehr, sehr gut an bei euch. Da habe ich sehr viel Feedback erhalten und die Zuschriften der letzten Wochen, Monate haben mir gezeigt, dass viele Menschen in so einer gewissen kleinen Krise sind oder die Sinnfrage doch immer noch oder immer wieder eine sehr große Rolle spielt, gerade jetzt überall Krisen auf der Welt. Und dann kommt es natürlich dann noch vor, dass man vielleicht auch mal das persönliche Umfeld noch mal näher beleuchtet. Und meine Frage ist, was bedeutet es eigentlich, ein gutes Leben zu führen? Sie haben mir das Buch geschrieben, Wie lebe ich ein gutes Leben? Das liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Das war auch das erste Buch, das ich von Ihnen gelesen habe. Und wie definieren Sie jetzt gut im Kontext eines Lebens?
Dass man sich gut fühlt und dass man das Gefühl hat, ein erfülltes Leben zu führen, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut, hat sehr viel mit Authentizität zu tun. Also, dass man das Leben führt, das man führen möchte. Da muss man in sich hineinhorchen, man muss sich prüfen, man muss sich ausprobieren. Und dann sehen, was passt gut zu einem. Das gilt für alle Bereiche, für das, was man tut, für die Familie, für die Freunde, die man sich auswählt, für den Tagesablauf, den man sich auswählt, für die Hobbys, für das, was man, was der Körper braucht, was der Geist braucht, was die Seele braucht. Also leicht lässt sich die Frage nicht beantworten, sonst hätte ich kein ganzes Buch darüber geschrieben und es hat ja ein paar Seiten.
Und es freut mich allerdings sehr, dass Sie sagen Authentizität, denn das ist das Kernthema von Mannsein Podcast. Das ist die Überschrift, die bei mir über allem steht. Ich habe das nochmal gehört. Und die Entscheidungen, die wir jeden Tag so treffen, die kleinen und großen Entscheidungen, inwieweit bestimmen die Qualität unseres Lebens? Sind die wichtiger als das Schicksal oder ja, können kleine Veränderungen wirklich eine große Wirkung haben? Weil oft fühlen wir uns ja so fremdbestimmt im Hamsterrad. Wie schaut es da aus mit unserem Einfluss im Kleinen?
Ja, also diese Authentizität ist wirklich einer der wichtigsten Aspekte des guten Lebens. Konfuzius sagte mal auf die Frage, wenn du deine ganzen Lehren zusammenfassen würdest auf eine Formel, welche wäre das? Und dann sagte er, Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Ich sage immer also, ja, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut, dass man das Leben führt, was man führen möchte und gelingende zwischenmenschliche Beziehungen, Resonanzachsen. Das ist das Selbstwirksamkeitserfahrung, also dass man sich gibt, sich verwirklicht, sich lebt, ohne sich zu verbiegen, aufrichtig seinen tiefsten Bedürfnissen nachgeht. Einerseits, andererseits, dass man zwischenmenschliche Beziehungen, gute Resonanzachsen aufbaut. Ohne die würden wir auch vertrocknen emotional. Wir brauchen unsere Mitmenschen, wir brauchen Liebe, Zugewandtheit, Freundschaft. Das sind die beiden großen Säulen. Wir müssen etwas tun, nur zu Hause rumhängen, nichts machen, sich nicht äußern. Das ist wie so ein Baum, der verkümmert. Wenn ich das beschreibe, was ein gutes Leben ist, denke ich häufig an einen Baum auf freier, ich liebe Bäume, auf freiem Feld.
Ich auch.
Der schlägt nach allen Seiten aus. Sehr harmonisch sieht er aus. Alle Äste können sich entfalten. Und so muss man sich die Persönlichkeitsentfaltung oder die Selbstwirksamkeitserfahrungen vorstellen. Und andererseits, wir können nicht allein überleben, wir brauchen Zuwendung, wir brauchen warme, tragende, nährende zwischenmenschliche Beziehungen. Das sind die zwei wichtigsten Punkte vielleicht.
Und mit dem Baum, das passt wunderbar, denn heute, also ich habe gerade noch Sprachstörungen, Entschuldigung, heute war ein Baum schon bei mir in der Story auf Instagram Thema. Beim Spazierengehen ist mir ein Baum aufgefallen, der war unten sehr stark verengt, also scheinbar war da mal ein Schutz dran, zu lange dran. Und ab diesem Schutz war dann der Baum viel massiver, viel stärker, viel entfalteter. Und da war dann mein Impuls, Die Freiheit, der Freiraum, der schafft dann die Stärke, die man auch braucht zu dieser Entfaltung, die Sie gerade angesprochen haben. Und da schließt sich auch der Kreis zu den kleinen Entscheidungen. Welche Rolle spielen jetzt die Entscheidungen, um da nochmal drauf zurückzukommen, damit wir diese freie Entfaltung auch selbst herbeiführen können? Nicht nur dieses Gefühl haben, wir sind eingeengt, sondern auch selbst Einfluss nehmen können auf unser Leben.
Ja, da würde ich sogar sehr weit gehen. Also der Vorsokratiker Heraklit meinte mal, der Charakter ist das Schicksal. Sie sprachen ja vorhin von Schicksal. Die alten Philosophen, Denker und Weisen, waren der Überzeugung, dass das Glück und Unglück wir selbst machen, Sache der Seele sind, nicht der Außendinge, dass wir eigentlich über unseren Charakter, unsere Vorstellungen, Haltungen, Ansichten, Entscheidungen eigentlich unser Schicksal selbst gestalten. Wir können nicht das ändern, was draußen passiert. Das bricht über einen herein, Glück und Unglück, das vom Zufall abhängt. Aber was wir damit machen, das ist ja das Entscheidende. Mit welchen Vorstellungen ich ein Ereignis aufnehme, das führt dazu, dass ich entweder gute, wohltuende Gefühle entwickle oder Ängste, Sorgen oder Zorn. Und ein Stoiker brachte das mal auf die gute Formel: In dem Gebrauch unserer Vorstellungen liegt die Freiheit, das Wohlbefinden, der gute Fluss des Lebens. Also wie wir die Dinge auffassen. Und da setzt die Philosophie an und sagt, Mann, eigne dir die richtigen und guten Haltungen an, dann kannst du mit allen Dingen umgehen. Sicher, du wirst nicht Leid verhindern, aber du wirst mit Leid umgehen können. Das sagte der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh einmal. Ja, auch die Buddhas und die Bodhisattvas, die leiden, aber sie können mit dem Leiden umgehen, indem sie das Leiden, die Energie des Leidens in etwas Positives verwandeln. Und auch Konfuzius, das ist das Buch, Motto übrigens des Buches, was wir ja heute besprechen, der sagte einmal, man sagt vom Weisen, dass er Unglück in Glück verwandeln kann. Und das ist eigentlich die Formel. Wenn das so ist, dann kann uns das Schicksal, wie Seneca sagt, das Schicksal hat keine langen Arme, es packt nicht den, der sich nicht an die äußeren Dinge anhaftet.
Und wie verwandelt der Weise das Unglück in das Glück?
Indem man sich das Unglück von allen Seiten anguckt und guckt, welche Möglichkeiten und Chancen sind denn darin. Der Sokrates hat das einmal schön auf die Formel gebracht. Erstmal wissen wir überhaupt gar nicht. Das sieht ja nur so aus wie ein Unglück. Wir übersehen maximal die erste Folge, die zweite Folge, die dritte Folge, die aus dem Ereignis, das wir als Unglück bezeichnen, hervorgehen. Die vierte, fünfte, sechste sehen wir schon gar nicht mehr. Also man weiß gar nicht, wozu es gut ist. Wie oft haben wir es nicht erlebt, dass etwas, wo wir uns erschrocken haben, was wir für ein Unglück angesehen haben, sich nachher als eine große Befreiung, als ein großes Glück herausgestellt hat. Das ist die erste Variante. Und dann muss man den Blick verändern. Also die Philosophen sagten, wenn Glück und Unglück in der eigenen Seele liegen, nicht in den äußeren Ereignissen, dann kann es schon mal gar kein Unglück geben. Sokrates sagte, dass für den weisen Menschen gibt es überhaupt kein Unglück, das von außen kommt. Weil man kann mir zwar alles nehmen, äußere, man kann da auch mehr Schwierigkeiten bereiten in meinen äußeren Zielen, aber wenn ich an diese äußeren Ziele ja gar nicht so sehr hafte, sondern in meiner Authentizität, in meinen Werten, in meiner Lebendigkeit, in dem, dass ich in jeder Minute meinen Entscheidungen folgen, ja, dann ist es egal, ob jetzt mein Auto mir jemand klaut oder dann nicht. Das ist nicht so angenehm, aber das betrifft doch nicht den Kern, die Quelle meines Glücks, wenn ich die richtigen Einstellungen habe, wenn ich mich daran gewöhnt habe, mein Glück nicht an äußere Güter zu hängen, sondern aus dem Inneren schöpfe.
Das Interview ist heute ein besonderes Gespräch dahingehend auch, dass alles, was der Dr. Kitzler gerade sagt, die letzten 3 Jahre, in denen ich jeden Tag nach der Hauptarbeit noch hier dran saß, schon jetzt bestätigt hat. Also vielen Dank an der Stelle dafür. Das sind genau die Inhalte, die bei mir im Podcast immer und immer wieder vorkommen. Aber es ist wichtig, das nochmal von einem Fachmann auf dem Gebiet auch zu hören. Und die Selbstakzeptanz, das Selbstverständnis, das spielt ja auch eine wichtige Rolle beim Führen eines guten Lebens, dass wir da uns erkennen und akzeptieren. Aber können wir das lernen? Weil ich glaube, da haben auch viele Menschen ein Problem damit. Wie können wir uns besser akzeptieren und verstehen?
Ja, die da fängt die Liebe ja an. Man muss sich selbst lieben und man muss, wie Aristoteles sagte, sich der beste Freund werden. Also erstmal muss man das Erkenne dich selbst, das ja Voraussetzung auch dafür ist, dass ich mich finde, dass ich weiß, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Das hatte in der ursprünglichen Bedeutung, sollte es sagen, vergiss nie, dass du ein beschränktes Wesen bist, ein sterbliches Wesen, das nicht alles versteht und nicht alles weiß. Also so eine sollte eigentlich vor Hybris, vor Überheblichkeit schützen und eine Haltung der Demut und Bescheidenheit in einen wachrufen. Und wenn das der Fall ist, Demut und Bescheidenheit, dann fängt man bei sich selbst an und verzeiht sich erst einmal so alles oder vieles. Man muss sich stehen bleiben, man sollte an sich arbeiten und man sollte manches vielleicht auch sagen, naja, das hätte ich besser machen können, ich mache es beim nächsten Mal besser. Aber die Grundlage für dieses Selbstverhältnis sollte sein, große Zugewandtheit, große Liebe, große Akzeptanz, so bin ich mit all meinen Stärken und Schwächen. An den Schwächen arbeite ich ein bisschen, die Stärken versuche ich zu leben, aber dass man sich wohlfühlt, dass man sein Haus in Ordnung bringt, die Seele wie ein Haushalt, dass man das, oder der Seelengarten, sag ich immer, dass man ein guter Gärtner ist und diese guten Pflanzen, die man haben möchte, großzieht, den Samen reinsetzt und das Unkraut, das, was einen belastet, was man nicht so gerne hat, dann immer kurz schneiden, jeden Tag aufs Neue ein bisschen rumgärtnern im Seelengarten und dann getragen von Verständnis und Liebe, denn das ist auch die Wurzel dafür, dass wir andere Menschen mit Verständnis und Liebe begegnen können. Und das schafft dann wieder in der Folge gute Resonanzbeziehungen. Denn wenn sich jemand von mir verstanden und geliebt oder gewertschätzt fühlt, wird er mir das Gleiche zurückgeben. Und dann stimmt diese Achse auch schon einmal. Aber das Gleiche, was ich mit anderen, mit meinen Mitmenschen versuchen muss, zu machen. Kein Streit, sondern Zugewandtheit, Verständnis, gutes Auskommen miteinander. Das muss man als erstes mal bei sich selbst üben. Denn der Mensch ist das Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Wir sind immer zwei, deshalb quatschen wir ja den ganzen Tag mit uns und korrigieren uns, nehmen uns Dinge vor und dann machen wir sie nicht oder machen wir sie doch. Also dieses Verhältnis zu sich selbst, das ist ganz wichtig und das muss man in Ordnung bringen und das muss man getragen sein von Verzeihen, von Verständnis, von Liebe und so bin ich eben und Ja zu sagen zu sich.
Und das ist dann fortlaufend.
Heißt nicht stehen zu bleiben, heißt nicht sich nicht entwickeln. Das ist ganz wichtig, aber ist ein anderer Aspekt.
Genau, da wollte ich nochmal dran anknüpfen. Das bedeutet, das ist so ein Prozess, es hört nie auf. Weil ich habe jetzt erfahren in Zuschriften oder auch bei Veranstaltungen, im Coaching, dass dann Menschen auf diesen einen Moment warten, auf diesen einen Impuls. Und jetzt sind sie komplett von allem frei, alles ist wunderbar, es gibt keinerlei Probleme mehr, man muss nichts mehr tun. Und die gebratenen Tauben kommen entgegen. Und es ist immer so ein Ziel von mir, dahin zu arbeiten, den Menschen klarzumachen, es gibt nicht diesen einen Impuls oder gibt es diesen einen Moment, wo dann die Weisheit über uns strahlt und alles ist nur noch wunderbar.
Also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Leben lernen ein Leben lang und da stehe ich auch hinter. Also wir werden nie vollendete Weise, also es gibt immer Baustellen und wer mehr Freude haben will, wer daran arbeiten möchte, dass sein Charakter so stark wird, dass er alle Schicksalsschläge tragen kann, dass er mit dem Schicksal umgehen kann, dass er aus allem etwas Gutes machen kann, ziehen kann. Kurzum, wer die Freuden in seinem Leben erhöhen möchte und das Leiden möglichst gering halten müsste, der muss an sie arbeiten, sonst geht es gar nicht. Das ist ein Seelengarten. Wir werden nicht als vollendete Weise geboren, im Gegenteil. Wenn wir anfangen zu denken und unser Leben zu gestalten, da sind wir voller irgendwelcher Prägungen, die nicht von uns kommen. Es gibt niemanden, der eine perfekte Erziehung genossen hat. Und deshalb gibt es eine Menge Dinge, die auf uns einprasseln, wo wir uns noch nicht wehren können, die sich aber festsetzen in der Seele. Die manche passen gut zu uns, manche machen uns aber größte Probleme. Und wenn wir da nicht rangehen, dann werden wir die Probleme durchs ganze Leben tragen. Und das ist der Grund, warum viele Menschen eben nicht so freudig, nicht so lustig, nicht so viel lachen, wie sie eigentlich lachen könnten, weil es ist eine wirklich ein bisschen Arbeit. Man muss sich mit sich selbst beschäftigen.
Und da haben wir ja gerade vor dem Interview drüber gesprochen, dass momentan bei mir der Account auf Instagram stark wächst. Viele positive Nachrichten, Wertschätzung, aber auch teilweise pure Hass, Wut, Beleidigungen. Und ja, was sagen Sie dazu? Wo kommt das eigentlich her? Wie kann man sich das erklären? Mir ist es komplett fremd. Ich würde nie irgendeinen Hasskommentar irgendwo hinterlassen. Und deshalb ist es für mich immer wieder erstaunlich. Wo kommt das alles her?
Ja, leider leben wir nicht in der besten aller Welten. Also seit ich habe mich viel mit der Geschichte der Menschheit beschäftigt, in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Leider hat es immer Krieg gegeben, hat es immer Aggression gegeben, hat es immer Übergriffe gegeben. Und ich denke, der Grund ist davon, dass der Mensch eben nicht als Weiser geboren wird, nicht einmal als Tier, das ja eigentlich nur seine Instinkte lebt. Und wären die nur da, wäre die Natur in einer vollkommenen Harmonie. Beim Menschen ist das nicht so. Die Anthropologie sagt, der Mensch ist ein Mangelwesen. Dessen Instinkte funktionieren nicht mehr und sie werden nicht mehr gesteuert. Sie kennen kein Maß und Mitte mehr, was die allermeisten Tiere kennen, sondern die Vernunft, die einerseits was ganz Tolles hat, aber ist auch ein sehr gefährliches Instrument. Wenn es für die falschen Begierden eingesetzt wird, dann kann es ganz verheerende Folgen haben. Und dieser Konflikt, wenn wir anfangen, unser Leben zu gestalten, eine Menge Hypotheken haben und eine Menge innerer Konflikte, die wir nicht gelöst haben, stellt uns vor die Aufgabe, unseren Seelengarten in Ordnung zu bringen. Aber wir sind nicht alle gute Gärtner und leider ist das so. Also die meisten Menschen kommen mit ihrem Leben nicht gut klar. Sie lachen nicht, sie freuen nicht, sie regen sich auf, sie entwickeln Ärger, sie entwickeln Zorn. Wie viele Menschen streiten sich ständig? Das sind doch nur Ausdruck von einer inneren Unzufriedenheit, von einer Aggression. Also die Menschen sind innerlich viele, sind nicht zufrieden mit sich. Sie schieben es dann auf andere. Politik ist da wunderbar, ne? Das sind die Politiker, die müssen wir nur abwählen, dann wird das Leben in Ordnung sein. Für mich ist das alles nur Ausdruck von, dass man da in seinem eigenen Garten nicht arbeitet, sondern dass alles den anderen in die Schuhe schiebt. Und gut zu leben ist eine schwierige Aufgabe und war es immer. Und deshalb war der Kreis, dem es gelingt, immer sehr klein gewesen. Die anderen tragen immer eine ganze Last von potenziellen Aggressionen mit sich rum. Und da muss man nur den falschen Hebel drücken und dann kriegt man die ab. So ist das.
So ist das. Und um bei dem Bild vom Garten zu bleiben, die letzten Tage hatte ich den Eindruck, einige waren noch nie in ihrem Seelengarten. Da wird es mal höchste Zeit. Hört mal hier beim Podcast vorbei, dann wird es vielleicht was. Jetzt sind wir den ganzen Tag am Arbeiten, Pflichten erfüllen, Verantwortung übernehmen. Und doch wollen wir auch glücklich sein. Gibt es da die Trennlinie zwischen Pflicht, Verantwortung und Glück? Oder ein Gleichgewicht, wie kommt man da mehr mit sich in Verbindung? Weil viele Menschen sehen ja nur dieses Hamsterrad, was uns dann ermüdet. Und wo bleibt da noch Platz, um das Glück zu suchen und zu finden?
Ja, man muss aus dem Hamsterrad eine angenehme Fahrradtour machen oder so etwas. Also es ist natürlich keine Trennlinie da. Das ist alles eins. Man muss die Dinge unter einen Hut bringen, in Harmonie bringen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man überall Maß und Mitte findet, dass man sich nicht überfordert. Das sagte schon Demokrit, ein ganz früher griechischer Philosoph. Nimm nur so viel Arbeit an, wie du noch mit guter Laune wirklich auch verarbeiten kannst und mehr eben nicht. Aber dann das ist ein Beispiel, wie so Konflikte entstehen, die zu Aggressionen führen. Da ist natürlich eine große Begierde da. Ich will das, ich will das. Dazu brauche ich unheimlich viel Geld. Und schon geht man freiwillig in ein Hamsterrad, das nicht mehr angenehm ist, sondern das einen stresst und das einen Sorgen und Ängste bereitet, etc. etc. In all diesen Dingen, auch das, der Beruf, das Hamsterrad, das ist nur eine Pflanze in dem Garten. Ja, wenn ich mich darum nicht kümmere, wenn ich die wachsen lasse, wie sie wächst, dann kann sein, dass es mich in größten Stress versetzt und Ängste hervorruft, Sorgen und mein ganzes Leben wird davon vereinnahmt. Also da muss man eben mal auf bestimmte Dinge verzichten, sagen, ich brauche jetzt kein großes Auto, ich brauche kein eigenes Haus, dafür muss ich 20 Jahre in so ein komisches Hamsterrad, in dem ich mich nicht wohlfühle. Das ist das, was ich meine. Man muss sich in seiner Haut und in jedem Moment des Lebens so wohlfühlen. Und wenn ich mich überfordere, geistig oder körperlich, auf Dauer. Das kann man mal für eine gewisse Zeit machen, wenn man Ziele hat. Das habe ich auch gemacht. Passt wunderbar. Ich arbeite da so viel, leiste ich mir das. Aber dann, bitte, möchte ich mich auch ausruhen, weil der Seele, Körper und Geist brauchen die Ruhe. Und die auch allein schon das Gefühl, was der Körper und Geist braucht, was er schaffen kann, was er nicht schaffen kann. Also die Selbsterkenntnis, wo sind meine Grenzen, wo gehe ich in den anaerobischen Bereich rein? in meinem körperlichen, geistigen, arbeitsmäßigen Tun, das ist bei vielen Menschen, da ist gar kein Instinkt zu, da wird auch nirgendwo gelernt. Mich wundert das auch nicht. In der Schule lernen wir alles, aber so etwas lernen wir nicht. Und dann kommt man leicht in so eine Schlingerphase rein. Es hat viel damit zu tun, dass wir uns vielleicht Lehren beschränken. Pindar, der griechische Dichter, sagte mal, man muss dem Glück ein Maß setzen. Also wenn wir sagen können, bis hierhin, und dann reicht mir das. Und dann werde ich meinen anderen Interessen gerecht. Schluss, aus. Ich könnte natürlich das noch machen und das noch kaufen und das mir das noch leisten. Aber ich verzichte darauf, um mein inneres Gleichgewicht nicht zu verlieren, um auch Zeit für meine Familie zu haben, um meine Hobbys zu haben, um meinen Geist, meinen Körper nicht zu überfordern, dann verzichte ich lieber auf den Stress, verzichte ich lieber, was ich mir dafür kaufen kann und freue mich in jeder Minute meines Lebens. Aber das setzt voraus, dass man eben in sich auch eine Stimmigkeit, eine Freude an sich hat. Die Alten nannten das Selbstgenügsamkeit. Also ein Zustand, der ein Seelenverfasser, wo ich sage, ich bin mit mir eigentlich zufrieden, läuft eigentlich alles so. All das draußen, da brauche ich eigentlich das Wenigste von. Also das ist nicht die Wurzel meines Glücks.
Ich liebe zum Beispiel Spaziergänge, aber oft stelle ich fest, wenn man dann jemandem erzählt, ich war spazieren, einfach nur in der Natur, ja, okay, was machst du, hast du sonst noch gemacht? Ja, nichts, einfach nur Spaziergang und neue Ideen geschöpft für den Podcast. Aber das fällt teilweise vielen, glaube ich, schon schwer, bewusst mal weniger zu tun, entschleunigt irgendwo lang zu spazieren, die Eindrücke aufzunehmen. Und das, denke ich, ist doch auch ein wichtiger Punkt für die Gesundheit.
So. Unheimlich wichtig. Und ich gehe auch jeden Tag eine Stunde raus. Also der Thich Nhat Hanh nannte das, die Kunst des Pausemachens müssten wir erst wieder erlernen. Wir machen nicht genügend Pausen. Nicht in der Arbeit, nicht am Tag, nicht in der Woche, nicht im Jahresablauf. Also jedenfalls spreche ich jetzt von tätigen Menschen, die engagiert sind und dann manchmal eben oder häufig in den anaerobischen Bereich, in den ungesunden Bereich reinrutschen, weil das und das, das darf ich jetzt nicht auslassen, diese Chance. Und also da habe ich mich immer sehr gegen gewehrt und ich habe in meinem Leben immer sehr viel Wert darauf gelegt, immer ausreichende Pausen zu machen. Ich habe gespürt, wenn die Batterien leer sind, hat es überhaupt keinen Zweck, jetzt weiterzuarbeiten, sondern dann brauche ich für eine Arbeit, die ich im erholten Zustand an einem Tag mache, brauche ich eine Woche. Und das ist ein riesiger Zeitverlust. Und habe dann also immer gewusst, ein Tag in der Woche war immer frei, absolut. Und habe dann auch immer regelmäßig Urlaub als Auszeiten genommen. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich habe vieles in meinem Leben geleistet. Ich habe 3 Karrieren und nicht zu knapp und auch recht erfolgreich hinter mir. Also von Arbeit braucht man nicht mehr was zu sagen. Ich arbeite auch gerne. Ich arbeite auch von morgens bis abends. Aber die Pausen sind mir unglaublich wichtig.
Kenne ich. Ich bin da auch eher jemand, der viel arbeitet und teilweise fällt es mir schwer, mal gar nichts zu tun. Aber diese Spaziergänge oder auch Sport, einfach mal rausgehen, ohne diese Pausen geht dann irgendwann gar nichts mehr. Und das ist
so schön. Also ich habe früher da Podcast mal gehört, wenn ich so in den Wald gegangen bin. Das habe ich aber auch ganz abgestellt, weil ich will da gar nichts machen, einfach die Gedanken fließen lassen.
Genau.
Es hat auch mal der Thomas Fuchs, Lehrstuhlinhaber für philosophische Grundlagen der Psychotherapie in Heidelberg, glaube ich, Karl Jaspers Lehrstuhl, der hat mal einen Vortrag über Stress und Burnout gehalten. Ja, also die Leute setzen sich nicht hin und tun gar nichts. Das können sie nicht. Das können sie nicht. Mhm. Und dabei ist das so wichtig, sich da hinzusetzen und jetzt mache ich mal gar nichts. Jetzt höre ich nicht mal keinen Podcast, keine Zeitung lesen, sondern lass einfach so oder höre Musik oder sonst was. Und sagte, weil man das nicht kann und wenn man das über eine längere Zeit nicht macht, diese Pausen, diese Unterbrechungen, dann hält man das Hamsterrad so lang am Laufen, bis man rausfällt. Meistens mit einer Krankheit.
Stimmt. Und wenn die Leute glauben, sie machen nichts, machen sie ja doch was, weil heute Smartphone, TV, das ist ja kein Nichtstun, sondern es prasselt ja ungebremst auf uns weiter ein, die Einflüsse. Also mal wirklich mal abschalten, alles weglegen. Es ist schwer, aber hilft viel. Jetzt machen wir oft das Hamsterrad, um materiell irgendetwas zu erreichen. Und da gibt es ja auch 2 Extremmeinungen. Die einen sagen, materiell, je mehr, desto besser. Die anderen sagen, man braucht gar nichts. Ne? Jetzt ist die Frage, fördert oder hindert uns der Besitz von Dingen am Glück? Hat es irgendeine Rolle oder spielt es eine Rolle bei unserem Lebensglück, der materielle Besitz?
Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. In der Tat sind alle Positionen in der Antike vertreten worden. Schön ist die Auseinandersetzung zwischen den sogenannten Kynikern. Da gehörte dieser Diogenes aus der Tonne dazu und den Kyrenaikern. Die Kyniker haben auf jeden Besitz verzichtet, weil sie meinen, das raubt sie der Freiheit und da werden sie nicht glücklich mit. Und sie sagten, ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde. Die Kyrenaiker waren lustvolle Menschen, die haben aber gleichwohl eine Philosophie gehabt und die sagten dann, nein, ich besitze, werde aber nicht besessen von meinem Besitz. Und das zeigt sehr schön die Position. Aristoteles hat einmal das auch mal anders formuliert, dann sehr rational in einem Spruch und sagte, naja, also viel Besitz braucht man, um glücklich zu sein, nicht. Aber Besitz schadet auch nicht. Minimum braucht man ohnehin zum Überleben. Und er meinte, großer Besitz kann dazu führen, dass man glücklicher wird. Und dann hatte er ein ganz tolles Argument. Warum? Ja, weil man dann mehr Gutes tun kann. Darauf müssten bei unsere reichen Leute kommen. Ich selbst meine, ich bin da ganz auf der Seite der Stoiker, die sagten, also ob viel Besitz oder wenig Besitz, also wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind und man nicht da in vollkommener Armut herrscht, dann hat er gar keinen Einfluss auf das Glück. Die Glücksforschung sagt, bis zu einem gewissen Besitztum, dann steigert es das Glücksbedürfnis ab einem gewissen Punkt und der schnell erreicht, nicht mehr. Aristoteles sagte übrigens in dem Zitat auch noch, häufig ist großer Besitz eher ein Hindernis, glücklich zu sein. Und das glaube ich auch sofort. Also ich bin der Meinung, Besitz haben oder nicht haben, ist nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern wie ich damit umgehe. Das ist das Wichtigste. Wenn Glück und Unglück, wie ich einleitend sagte, in der Seele liegen, haben sie nichts mit äußeren Dingen zu tun. Sondern da stecken eine Menge Gefahren drin, die mit viel Unglück und viel Prassel und viel Problemen zu tun haben. Anhaften, ich will das, ich will verbissen das. Da kommt Stress auf, da kommt Angst auf, erreiche ich das oder erreiche ich das nicht? Also ist sehr gefährlich. Aber wenn man loslassen kann, wenn man sagen kann, ich hänge da gar nicht dran, ich genieße den, was da ist und wenn was nicht da ist, das fehlt mir auch nicht. Wenn man das sagen kann, dann kann man super reich sein, wie Seneca es war, aber in keiner Weise vom Besitz abhängig sein. Also der sagte dann auch, gerade Seneca sagte es auch, also dass ob viel oder wenig Besitz hat mit Glück eigentlich nichts zu tun. Wie ich dazu stehe, wie ich damit umgehe mit meinem Besitz oder mit dem fehlenden Besitz, das ist das Entscheidende. Und das Glück, wenn es von innen herauskommt, kommt es aus einem authentischen Lebensvollzug und kommt nicht aus dem, was ich habe, sondern aus dem, was ich bin, aus dem Sein, aus meinem, ich muss mich in jeder Minute gut fühlen. Diese materiellen Dinge, die geben ja mal eine Befriedigung für einen Moment, aber dann wollen sie sofort mehr. Das ist eine andere Gefahr. Man befriedigt etwas und will sofort, nachdem es befriedigt ist, die Lust schon wieder da. Meistens klafft eine große Leere, weil man mit diesem Konsum eigentlich auch nur ein anderes unerfülltes Bedürfnis befriedigen wollte und man braucht immer mehr, es ist wie eine Droge dann ist, nach der Befriedigung hat man sofort wieder Hunger und will sofort wieder mehr. Die Griechen nannten das Pleonexie, immer mehr haben wollen. Das zeigt eigentlich nur, dass da irgendwo, wo die wahre Glücksquelle ist, eine große Leere ist.
Also es lenkt uns dann vom
eigentlichen
Thema ab.
Damit einfach totschlägt, befriedigt, Ersatzbefriedigung.
Ja, das wollte ich gerade noch sagen, genau, dass es uns von dem eigentlichen Thema ablenkt, immer weiter, immer mehr, aber im Endeffekt kommen wir nie an diesen Punkt, wo dann mal dieses Glück eintritt, weil die Ursache woanders liegt, ne?
Ja, wenn unser Glück, also es liegt in der eigenen Seele oder es liegt, wie ich einleitend sagte, in dem, dass ich authentisch lebe und dass ich gute zwischenmenschliche Beziehungen habe. Beides kann ich mir eigentlich gar nicht kaufen. Das eine muss ich herstellen, meine Stimmigkeit mit mir selbst, dass ich denke, sage, spreche und das, was ich bin und was mich ausmacht und tue. Und zwischenmenschliche Beziehungen, die kann ich auch nicht kaufen. Ja, ich kann bestimmt zwischenmenschliche Beziehungen kann ich kaufen, aber das sind nicht die, nach denen ich mich wirklich sehne. Das ist vielleicht käufliche Liebe, aber wir sehnen uns natürlich nach einer ganz anderen Liebe, tief im Innern.
Und die Beziehungen haben Sie jetzt angesprochen, vorhin auch schon mal. Welche Rolle spielen die bei wie lebe ich ein gutes Leben, bei der Frage? Und wie gestalten wir diese Beziehungen bewusst?
Ich denke, ich sagte schon, das ist, finde ich, essentiell. Hartmut Rosa, der Soziologe, hat ein dickes Buch darüber geschrieben, Resonanzbeziehungen als Grundlage für gelingendes Leben schlechthin. Das ist ganz wichtig, also davon leben wir. Das ist, dass wir Freunde haben, dass wir lieben und geliebt werden, das ist eigentlich das größte Glück. Also eine ganz wichtige Dinge. Wie man die gestaltet, es ist immer eine Polarität und diese Polarität lebt wieder und da kommen wir wieder auf die Authentizität davon, dass es zwei starke Pole gibt. Also man darf da nicht unterdrücken, sondern man muss, um eine Spannung aufrechtzuerhalten, zwei Menschen haben, das wäre die Idealform, die beide sie selbst in der Beziehung bleiben können. Sich nicht aufgeben, sondern ganz im Gegenteil. Die beste Beziehung ist die, die einen in seinem So-Sein, in seinem Lebensverzug, so wie er aus dem Inneren der Seele kommt, stützen, stärken und fördern. Und dann zusammen sein und sich gegenseitig, das wäre das Ideal. Ich bin froh, dass ich das seit einigen Jahren, ja eigentlich seit zwei Jahrzehnten so lebe. Und das macht mich auch sehr, sehr glücklich.
Aber eher selten wahrscheinlich, also die Zuschriften, die ich jedenfalls bekomme, da geht es oft um Beziehungen. Geht es oft um Beziehungen und es geht um die Frage, warum ist das alles so oberflächlich geworden, so unverbindlich, das belastet viele Frauen, viele Männer, da bekomme ich unglaublich viel. Und warum ist es denn so oberflächlich geworden, wenn wir doch alle diese Beziehungen brauchen zum Glück, alle wollen angeblich diese Beziehungen und dann scheint heutzutage bei vielen doch eine Barriere da zu sein. Warum?
Ja, nun gut, ich kenne das auch, denn vor den 20 Jahren, ich bin ja immerhin schon, ich gehe ja schon auf die 70 zu, vor den 20 Jahren hatte ich auch 40 Jahre mit wechselnden Beziehungen. Da war es nicht immer so, wie ich es gerade so idealiter beschrieben habe, sondern da kippt es immer mal nach der einen oder anderen Seite. Ich habe das alles erlebt. Ich weiß nicht, ob das ein Kennzeichen eigentlich unserer jetzigen Welt ist. Gute Beziehungen zu pflegen, glaube ich, war immer eine Schwierigkeit. Also mit den Epochen, mit denen ich mich tiefer beschäftigt habe, in denen ich Menschenbiografien studiert habe, da sehe ich dann ganz ähnliche Probleme wie heutzutage auch. Aber vielleicht, wenn es heute stärker ist, dann hat es natürlich mit dem Umfeld zu tun, mit den mit dem allgegenwärtigen Materialismus, dass uns die riesige Werbeindustrie und unser ganzer kapitalistisches System hochindustrialisiert und sehr stark auf materielle Dinge, auf Ansehen, Ruhm ziemlich fixiert. Und dann fallen solche ideellen Werte und vielleicht auch Freundschaften oder Beziehungen, das Menschliche, das kommt ein bisschen zu kurz. Auch wenn einer im Hamsterrad rumrennt, dann hat er keine Zeit für seinen Partner und seine Partnerin. Er hat auch nicht die Ruhe, dann will er sich da nur ausruhen, wenn er nach Hause kommt und nicht die Zeit geben. Also auch das ist sehr nicht beziehungsfreundlich. Aber es gibt auch keine Ausbildung. Wann lernt man denn in der Schule? Wo wird das gelernt? Wie führe ich eine gute Beziehung? Wir lernen da ja alles, aber nicht das. Wer lehrt uns das, wie das geht? Das ist auch nicht, fällt auch nicht vom Himmel. Und es hat eine Menge Schwierigkeiten. Allein schon dadurch, dass die Beziehung lebt davon, dass die beiden Pole in sich ruhen, also sich selbst erstmal gefunden haben. Aber das ist ja schon die erste große Schwierigkeit. Und sobald sie sich nicht ganz nah bei sich sind, nicht ihr Leben leben, dann gibt es da einen Konflikt und der Konflikt verdoppelt sich sofort in der Beziehung. Da wird der andere entweder für verantwortlich gemacht oder bei dem wird gesucht, was man in sich selbst nicht findet, aber nur dort zu finden ist und so weiter und so weiter. Also gelingende Beziehung setzt voraus, ja, zwei Menschen, die sich eigentlich, die ihren Garten in Ordnung gebracht haben. Aber das ist schon so schwierig. Und dann verdoppeln sich die Schwierigkeiten natürlich. Ja, also es hat viele, viele Gründe. Aber ich weiß nicht, ob das so sehr jetzt ein Zeichen unserer Zeit ist. Also vor 40, 50 Jahren war es genauso. Was haben da ich erinnere mich daran, ich liebe ja Arthur Schnitzler beispielsweise oder Sigmund Freud. Was haben die zu der Zeit, also Wechsel vor Ende 19. Anfang 20. Jahrhunderts, was gab es da? Da kamen die Sexualtheorien. Was war das da wenn man da mal die Romane liest, dass sich die Umstände anguckt, die waren überhaupt nicht beneidenswert. Da finde ich heute, sind die heutigen Umstände eigentlich noch besser, um eine gute Beziehung zu führen. Und ja, gehen wir noch früher zurück, dann waren das soziale, ganz wichtige oder lebensnotwendige soziale Unterstützung. Also da konnte die Frau nicht, aber die brauchte einen Mann, um zu überleben. Und die hing dann auch, die war nicht frei zu sagen, jetzt, das läuft doch nicht mehr bei uns, ich gehe jetzt mal, wo ja dann wäre sie verhungert. Also große soziale Zwänge. Also es hat immer Schwierigkeiten gegeben, wie es auch zu allen Zeiten auch immer gelingende Beziehungen gegeben hat.
Aber dass zwei Menschen zusammenkommen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, setzt ja eine gewisse Selbstreflexion voraus. Da geht es immer wieder bei mir auch drum, bei meinem Podcast, dass der Ausgangspunkt von allem erstmal diese Reflexion von uns ist. Wie können wir das verbessern und haben Sie da bestimmte Methoden, die Sie empfehlen können, um uns besser zu reflektieren, damit dann auch diese Beziehungen harmonischer verlaufen?
Ja, wie ist die Gartenarbeit zu verstehen im Seelengarten? Also das erstmal, dass man sich drum kümmert, ne? Dass man überhaupt entdeckt, da ist ein Garten, der braucht mich als Gärtner, sonst wächst da alles kreuz und quer, was bei vielen Menschen tatsächlich so ist. Also, und dann muss man das Gärtnerhandwerk lernen. Also was sind denn eigentlich gute Blumen? Das heißt, was sind die Werte, die einem nähren, die gut sind? Und was sind so gefährliche Pflanzen oder was? Unkraut in Anführungsstrichen, das mir Schmerzen bringt, dass man das erkennt. Und überhaupt, das hat viel mit einem selbst zu tun. Wer bin ich? Was ist denn da in meinem Garten? Was finde ich denn davor? Ist da schon, wo ist denn das Unkraut? Da steckt nämlich, wenn wir anfangen, in unseren Garten zu gehen, da ist da schon alles voll. Da ist eine Menge schlechter Prägungen, guter Prägungen, also Unkraut und schöne Blumen. Die muss ich erstmal erkennen. Also Schritt anhalten, sagte ich ja vorhin, aus dem Hamsterrad heraustreten. Man muss sich Zeit für sich nehmen, in sich hineinhorchen. Nachdenken, mit guten Freunden mal so übers Leben sprechen, über die Ziele sprechen und was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Ich habe mein Leben lang darüber nachgedacht, ich habe das meistens schriftlich gemacht, mit Tagebuch, jeden Tag ein bisschen geschrieben, x-tausend Seiten sind da zusammengekommen, ich habe da nie wieder reingeguckt, aber der Prozess des sich Erzählens den Tag oder die Woche, was läuft da eigentlich gut, was läuft nicht gut, was tut mir gut, was bringt mir was, was fühlt sich gut an und was nicht und warum nicht, was ist denn da, warum habe ich denn da so gelitten in der und der Situation, welche Macken habe ich denn da, das ist das Unkraut erkennen und dann muss man die Wurzel, woher kommt das, wenn ich Ängste oder Sorgen habe, woher kommen die, was ist die Ursache in meiner Seele, in meiner Biografie davon, damit ich die an die Wurzeln rankomme, sie am besten mit den Wurzeln ausreiße. Das ist diese lebenslange Arbeit, von der wir gesprochen haben. Das muss ja nicht von morgens bis abends gehen, sondern maßvoll. Aber ich habe mich immer in der Woche einmal eine Stunde ins Café gesetzt, ganz alleine, mein Tagebuch rausgenommen und da reingeschrieben. Und da sind mir sehr, sehr viele Erkenntnisse gekommen. Meistens schon beim dritten Satz oder beim vierten, der nicht gekommen ist, wenn ich eine Stunde so flüchtig drüber nachdenke und nicht aufschreibe. Weil der Gedanke, den man anfängt aufzuschreiben, der möchte fortgesetzt werden. Man ist da konsequenter. Und dann kommt man auch vielleicht, wenn man achtsam auf sich ist, in sich hineinhört, in seine Gefühle reingeht, kommt man vielleicht auch in seine Biografie reingeht, kommt man vielleicht auch erstmal dran, was da drin ist in meiner Seele, was mich auszeichnet, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und dann auch die Ursache von bestimmten Mechanismen, Denkmustern, Gewohnheiten, die mir nicht gut tun, damit ich diese dann da rangehen kann und überschreiben kann mit besseren Gewohnheiten. Das ist eben nicht einfach. Üben, üben, üben. Also dieser Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, der fordert etwas. Wie der Gärtner könnte man sagen, der muss jeden Tag da, bestimmtes Unkraut wächst jeden Tag, da muss er jeden Tag irgendwie hingehen, wenn er die Wurzel nicht zu packen kriegt und immer ein bisschen rumschneiden, sonst wuchert das aus.
Genau das, was ich so oft schon im Podcast gesagt habe, mir tut es so gut, Ihre Worte, auch das Tagebuchschreiben empfehle ich jedem, auch in der Zusammenarbeit mit mir, wenn es um Coaching etc. geht. Und das Interessante ist, wenn ich das dann sage, bis zur nächsten Stunde, ich gebe auch konkrete Aufgaben zum Beispiel mit Fragen, die mal notieren, Tagebuch anlegen, weil genau das, die Gedanken werden dann nochmal klarer, man kann sie strukturiert aufschreiben. Und hast du da was reingeschrieben? Nein. Das heißt, wir brauchen also auch eine Bereitschaft. Ohne diese Bereitschaft wird es nichts. Ne? Das ist ja ganz essentiell, dass wir es auch wollen und bereit sind, diese Arbeit zu investieren und nicht darauf warten, dass uns ein Mentor, Guru oder sonst wer diese Eingebung einpflanzt, dass wir dann lebenslang die Lichtgestalt sind. Das wird halt einfach nicht passieren.
Ja, es gibt Yogis, die Erleuchtung erreicht haben sollen. Und den Buddha. Aber ich würde auch sagen, alle den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die in meine Seminare oder so kommen, da sage ich gleich von vornherein, wartet nicht auf diesen Tag, der wird nicht kommen.
Aber gibt es eine Formel für Weisheit? Können wir Weisheit erlangen? Wenn mir zuhört, jetzt hört jemand zu und denkt, ich wäre auch gern so ein Weiser. Was kann ich tun? Gibt es da gewisse Schritte, die man unternehmen kann? Oder wie komme ich an den Punkt?
Über alles das, was wir gesprochen haben. Wenn ich ein guter Gärtner bin, dann bin ich weise geworden. Das ist eigentlich identisch. Das heißt, wenn ich ein bisschen an mir arbeite, versuche mich zu verstehen, andere Menschen zu verstehen, jedes Verständnis für ein bestimmtes Problem, wie entstehen Ängste, wie entstehen Sorgen, wie entsteht Wut, macht einen weise. Wenn man das richtig tief guckt, woher das kommt und dann bei sich vielleicht auch beobachtet und vielleicht sich daran begibt und etwas an eine andere Denk- und Verhaltensweise einübt, bessere Vorstellungen entwickeln, falsche Glaubenssätze ablegt, schon zu erkennen, ich habe da einen Glaubenssatz, der mir gar nicht gut tut, etwa Besitz macht glücklich oder Reichtum macht glücklich. Ja, wenn ich das erkenne, bin ich schon ein Stück weiser geworden, dass das eben ein falscher Ansatz ist, ein falscher Glaubenssatz, der mir eine Menge Probleme bereitet und überhaupt keine Erfüllung bringt. Denn selbst wenn ich das Glück habe, wirklich reich zu werden, werde ich es merken spätestens, dass damit sich nicht das Glück automatisch einstellt. Also jede Erfahrung, jede Lebenserfahrung, die ich wirklich gemacht habe, ist erprobte, das mache ich, hat mir nicht gut getan, mache ich nicht mehr. Und das richtig einzusehen, richtig tief zu spüren auch, ist ein Stück Weisheit. Und so kumulieren wir das und so sammeln wir das. Wache Lebenserfahrung, wach muss ich sein, aufmerksam sein, ich muss meine Gefühle kennen, beobachten und sagen, das war aber nicht gut, das war gut, wieso war das denn gut, was hat mir denn da so gefallen, was hat mir denn da nicht so gefallen? Und wenn ich das verstehe, bin ich ein Stück weiser gekommen. Das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Viel Lebenserfahrung gehört dazu, weshalb die Chinesen sagten, vor 50 wirst du es nicht. Weise. Also gut, ich denke, Weisheit ist nicht so, man hat es oder hat es nicht, sondern ist so eine endlose Gerade und irgendwo landet man da, mehr oder weniger, aber es hat kein Ende und wahrscheinlich auch keinen Anfang. Aber es hat, man kann ihm eine Entwicklung geben, das heißt, man kann aus dem Leben lernen und man kann sich weiterentwickeln. Unser Gehirn, Neuroplastizität ist formbar. Da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Der Charakter ist mein Schicksal. Also ich kann meinen Charakter umprogrammieren, dass mir bestimmte Dinge nicht mehr wehtun, dass mir bestimmte Dinge keine Angst mehr machen, dass ich mir keine Sorgen mehr mache. Das kann ich alles durch Übungsprozesse und durch Einsicht, durch Entschlossenheit, durch Üben und Beharrlichkeit in dem Üben kann ich mich umprogrammieren. Ich kann mir ein ganz neues Programm erstellen. Das ist die Neuroplastizität und das heißt Persönlichkeitsentwicklung und das heißt eigentlich auch philosophische Lebensweise, dass man sich auf den Weg macht. Wie soll ich leben? Wie lebt es sich gut? Und dass man das nicht so als eine nebensächliche Frage, sondern wie Sokrates gesagt hat, als die allerwichtigste Frage. Und bevor ich die nicht beantworte, brauche ich mir gar keine andere zu stellen. Denn eine wichtigere Frage gibt es nicht.
Gibt es nicht, richtig. Und mein Eindruck ist auch, viele Menschen, die suhlen sich sehr stark im Leid. Jeder erfährt auch mal negative Dinge. Bei den Zuschriften, die ich dann teilweise bekomme, wenn jemand Trennungen, irgendwas Schwerwiegendes erfahren hat, da ist man auf dieser Stufe vom Leid. Aber er kommt nicht da raus, um vielleicht irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Man sagt ja, aus Schmerz entsteht irgendwann Weisheit. Sondern es geht nur darum, ganz schrecklich, die anderen haben mir Schlimmes angetan. Und Sie haben ja schon gesagt, Leid ist unvermeidlich. Also dieser Punkt, dass irgendwas passiert in unserem Leben, was unangenehm ist. Aber wie können wir damit umgehen, damit es uns eben nicht mehr so runterzieht, dass wir nichts mehr aus der Vogelperspektive wahrnehmen?
Ja, es ist richtig, dass der griechische Tragiker Aeschylus hat das schon gesagt, aus Leiden lernen. Das Leiden ist tatsächlich, ich habe auch vieles aus dem Leiden gelernt. Aber es gibt tatsächlich eine psychologische Tendenz, sich mit in das Leiden zu verlieben oder das so Selbstmitleid oder sich am Leiden zu erfreuen. Das hat ein bisschen masochistischer Zug, der nicht, wie Sie zu Recht sagen, da nicht so selten ist, sondern eigentlich gut verbreitet ist. Und man muss da sehr, sehr aufpassen, und dass man da nicht in diese Falle kommt. Der Ausgangspunkt ist klar. Wir suchen nicht das Leiden, wir wollen es auch nicht. Es gehört zum Leben, es ist vielleicht unvermeidbar, aber die Aufgabe muss immer sein, die Energie, die im Leiden steckt, in etwas Positives zu verwandeln. Kein Mensch will da von morgen bis abend wirklich leiden, der erkennt sich nicht richtig, sondern wir wollen Freude haben, wir wollen lachen, wir wollen uns glücklich fühlen, wir wollen uns wohl in unserer Haut fühlen. Das sind alles positive Gefühle, die das Gegenteil von Leiden ist. Aber wir kommen nicht drum rum, Leben ist schwierig und wir sind auch nicht perfekt. Das heißt, wir rutschen immer wieder da rein. Und das ist vielleicht auch gar nicht, vielleicht ist es auch notwendig. So der Sokrates sagt es mal, warum sind denn Leiden und Freude immer so wie an einer Speerspitze zusammengebunden, sodass man das eine nie ohne das andere haben kann? Also wahrscheinlich gibt es da eine Dialektik. Das sagte er, als man ihm die Fesseln von den Beinen abnahm und die hatten wohl offensichtlich seine Beine eingeschnürt, hat wehgetan, dann rieb er sich über die Beine, tut das gut. Mhm. Und dann meinte er, wieso dieses Gutgefühl, wieso musste ich da vorher drei Tage unter den Fesseln leiden? Aber so ist es im Leben. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Wie ich erwähnte schon Thich Nhat Hanh, die Bodhisattvas, die litten auch, aber sie verstanden, das Leiden in ein positives Gefühl umzuverwandeln. Und es gehört auch dazu, zum Leben, zum guten Leben, Duldsamkeit, wichtige Kategorie. Wenn es einen erwischt und jeden erwischt es, kein Mensch kommt hier ungeschoren davon, dann müssen wir tapfer den Kopf hochhalten und sagen, so, jetzt ist mal Zahltag, jetzt ist nicht mal genießen angesagt, sondern jetzt muss ich mal ein Payback hier machen, da muss ich jetzt durch eine gewisse Zeit. Und auch das kann man lernen. Ein großes Unglück, sagte ein griechischer Philosoph, ist Unglück nicht ertragen zu können. Nicht das Unglück, aber es nicht ertragen zu können, das ist das eigentliche Unglück. Und der erste Weise, der in der Geschichte der abendländischen Literatur beschrieben wurde, es war Odysseus. Und der Homer, 800 vor Christus, hat ihm einen Beinamen, diesem Weisen, gegeben. Was war der Beiname? Der große Dulder. Also wer gut leben will, muss auch lernen, das unvermeidbare Leid dulden zu können, tragen zu können, die Kunst des Tragenkönnens. Kommen wir nicht dran vorbei. Und da besser noch, das Leiden dann so, die Chancen und die Möglichkeiten drin zu sehen. Ich leide jetzt, damit ich mich morgen freuen kann. Sich dessen klar zu sein. Ich muss jetzt einen Payoff machen. Man kann nicht immer, was ist das für ein Glück, das immer auf 100%, das ist der Erleuchtete, von dem haben wir vorhin schon gesprochen, kommen wir alle nicht hin, aber alle anderen, das ist immer in Wellen. Und wer nicht durch ein Tal gehen kann, der wird auch nicht die Freude des Berges erleben, des Berggipfels.
Und dieses Tal kann auch etwas länger dauern. Also bei mir waren ja die letzten Jahre öfters Zahltage und ich warte jetzt auf die Spitze des Berges und habe wirklich vieles erduldet, versuche positiv zu bleiben. Und trotzdem stellt sich dann teilweise die Frage, Ursache, Wirkung, Karma, diese ganzen Dinge, an die ich schon auch in einer gewissen Form glaube, die können uns ja auch auf eine Prüfung stellen, dass es vielleicht dann länger dauert, um diesen Berggipfel wieder mal zu erreichen. Und das, was ich jetzt erlebt habe, selbst die letzten Jahre, hat mir allerdings auch geholfen. Jetzt sehe ich wieder das Positive, dass ich Menschen, die mir schreiben, auch verstehe in ihrer Situation, weil ich es kenne und nicht aus einer total befreiten, erhabenen Position da herabschaue, sondern auch weiß, wie es sich anfühlt, wenn man lange viel leistet und glaubt, man leistet das Richtige. Und trotzdem kommt nicht das zurück, was man denkt, das müsste doch eigentlich jetzt das Leben in einer Art Gerechtigkeit zurückbringen.
Aber ein guter Punkt ist, ich sagte vorhin, ja, man muss Unglück in Glück verwandeln aber es ist ein guter Punkt dann. Ich denke auch manchmal dran, wenn ich leide oder dann denke ich dran, so jetzt schärfst du deine Sensibilität. Morgen bist du neben einem Freund, du kannst sein Leiden nachempfinden und du erlebst eine Stunde großer persönlicher Nähe, die sehr erfüllend ist. Das kannst du nur, weil du dich erinnerst, was Leiden ist, weil du es selbst erlitten hast. Also Leiden kann sensibilisieren, kann einem dann auch klar machen, am nächsten ist das Leiden vielleicht vorbei. Ja, jetzt freue ich mich mal. Oder wie schön das ist, wenn kein Leiden da ist, dass man sich das bewusst macht. Wir nehmen so viele Glücksmomente, klauen wir uns selbst, indem wir es einfach als selbstverständlich verkonsumieren und gar nicht mehr beachten. Aber wer gelitten hat, der kann rausgehen. Wenn man nichts wehtut, kann er einmal sagen, wie ich das häufig tue. Im Moment tut nichts weh. Allein das schon. Und dann gehe ich raus und so kann man es mit vielen machen. Die Dusche, wunderbar, warmes Wasser. Ein Kaffee, wie toll. Ich gehe raus, die Sonne scheint. Ich sehe eine Blume, oh wie schön. Dafür kann Leiden sensibilisieren. Da sehen wir das, wenn man darauf sich nur fokussiert und sagt, so, jetzt geht es mir mal schlecht, aber wenn ich darüber weg bin, dann werde ich es genießen, ne, dass es weg ist und werde genießen all das, was mir geschenkt wird, von morgens bis abends, die Kleinigkeiten, werde die Selbstverständlichkeiten auflösen und mich zu freuen über all das, was überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, brauchen uns nur in der Welt umzugucken. Das ist beispielsweise dann diese Haltung zum Leiden, kann sein, dass ich über ein Leiden viel besser und viel schneller hinwegkomme, weil ich sehe, nun, da pumpe ich mich jetzt auf oder ich bereite mich vor. Ich hatte früher aber gesagt, wie in der Skischanze. Jetzt hole ich wieder aus zum nächsten Höhepunkt.
Also eine Art Vorbereitung auf die besseren Zeiten. Und in Ihrem Buch, Wie lebe ich ein gutes Leben, da schlagen Sie ja praktisch von der Antike den Bogen in die heutige Zeit, was wir da rausziehen können. Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse, Sie haben ja einige schon angesprochen jetzt, aber trotzdem nochmal zusammengefasst, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir da rausziehen können für unser heutiges Leben?
Oh, da arbeite ich ja nun.
Das sind einige,
aber ich schreibe am 10. Buch über dieses Thema, also da kann ich natürlich endlos.
Das sollte auch alle lesen, jedem nur empfehlen, lest die Bücher von Herrn Kitzler, die sind hervorragend. Und einige meiner Follower, ich habe sie schon oft in der Story empfohlen, haben mir dann auch Bilder geschickt, dass sie das Buch gekauft haben, haben es gelesen und ich kann es nur sehr oft noch weiterempfehlen. Aber jetzt Sie wieder, bitte.
Also vielleicht die stoische Erkenntnis zu unterscheiden, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, zu unterscheiden, was liegt in meiner Hand, was liegt nicht in meiner Hand. Und sich darauf zu konzentrieren, was in meiner Hand liegt, was an mir liegt, beispielsweise Charakterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und die äußeren Dinge, die da alle so kommen, die liegen nicht ganz in meiner Hand. Ich kann sie beeinflussen versuchen, aber sie liegen nicht in meiner Hand. Das dann, wie Epiktet, der Stoiker, sagte, der Vorsehung, dem Gott überlassen. Das heißt, ich tue die Umsetzung kann ich auch praktisch verbildlichen. Wenn ich etwas anfange, wenn ich etwas beginne, sage ich mir gleich von vornherein, wenn ich dazwischen komme, mal schauen. Es ist ein Versuch. Ich gebe mein Bestes. Aber ob es klappt, weiß ich nicht. Aber wenn es nicht klappt, wenn es klappt, freue ich mich. Wenn es nicht klappt, freue ich mich auch. Ich weiß ja, dass es schief gehen könnte. Also, dass man das da relativiert, seine Ziele, dass man ruhig sein Bestes gibt, aber nicht dran hängt, dass man es auch erreicht. Der Weg ist das Gute, der Wandertag, das Wandern ist das Gute, nicht auf den Gipfel raufzukommen, also dass man das relativiert und sagt, ob das Projekt klappt, weiß ich nicht. Da müsste das und das und das und das, was nicht in meiner Hand liegt, muss auch noch dazukommen. Also ruhig Blut, ich versuche es, ich gebe mein Bestes und wenn es nicht klappt, ist auch gut. Dann klappt etwas anderes schon. Also dass man sich da nicht zu sehr an seinen Plänen, an seinen Vorstellungen, an seinen Zielen nicht zu sehr anhaftet, sondern da locker bleibt und sagt, ich gebe mein Bestes, das sollte man allerdings tun mit Engagement, aber sich nicht rein verbeißen und zu sagen, mal schauen, wenn es klappt, ist schön, wenn es nicht klappt, ist auch schön, dann klappt was anderes. Das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig und dann sprachen wir vorhin von der Authentizität, dass man sein Leben führt, dass man sich nicht betrügt. Sokrates sagte, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Das ist wirklich wahr. Und das tun wir doch in kleinen und in großen häufig, eigentlich immer. Und ich glaube, viel Leiden, menschliches Leiden, ist darauf zurückzuführen, dass wir nicht das Leben führen, was wir eigentlich führen wollen. Und das schieben wir nicht auf die äußeren Umstände. Nein, das liegt eigentlich an uns. Gucken Sie sich die Silvestervorsätze an. Dann machen wir uns Silvester, wissen wir genau, was uns gut tut. Dann sagen wir, doch, das nehme ich mir vor. Ja, und am 5., 10., 15. Januar ist schon wieder alles vergessen. Und das passiert ständig, dass wir eigentlich in uns spüren, was uns gut tut und wir tun es aber nicht. weil es uns da entweder an der Entschlossenheit, an der Selbstbeherrschung, an der Beharrlichkeit fehlt. Und das ist nicht gut. Und da, das ist ein großes Feld, das ist nur ein kleines Beispiel. Schon wir nehmen es morgens das vor und abends, man muss nicht alles schaffen, das will ich, aber dann haben wir ganz anders den Tag verbracht, als wir es eigentlich wollten. Und das gibt immer Frust, immer Unzufriedenheit. Und das gilt für vieles. Wir rutschen in, immer drohen wir in Entfremdungssituationen reinzurutschen, mit dem Partner, auf der Arbeit, mit den Freunden, tja, in der Straßenbahn, dass wir nicht mehr wir selbst sind und irgendwelche Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen und bereuen. Und das tut weh und das schmerzt. Also, und das sollten wir nicht auf die äußeren Umstände schieben. Wir können, es ist klar, dass wir nicht alle unsere Wünsche umsetzen können, dass das von äußeren Bedingungen abhängt. Darauf kommt es aber nicht an, sondern dass ich mir treu bleibe, dass ich daran arbeite und im Rahmen der äußeren Umstände das Beste daraus mache. Und das muss aus dem Inneren kommen. Und wenn das gelingt, dann bin ich authentisch, dann fühle ich mich selbst, fühle ich mich wohl in meiner Haut und dann brauche ich auch äußerlich nicht viel, wir haben darüber gesprochen, sondern allein dieses Gefühl, der Lebensverzug, ich spüre mich in jedem Schritt, den ich tue, in jedem Blick, den ich werfe, in jeder Unterhaltung, die ich führe, in all dem, was ich tue. Das ist ganz, ganz wichtig vielleicht als zweiter Punkt.
Das Interessante ist, ohne dass Sie die Fragen jetzt kannten, haben Sie zur nächsten Frage übergeleitet, denn die wäre gewesen, sind wir nur so gut wie unser Umfeld? Was für eine Rolle spielt das Umfeld? Weil viele Menschen, bekomme ich auch wieder mit über die Zuschriften, sagen dann, ja, ich würde ja gerne, aber das ist ja heute alles so und so, die Menschen da draußen und es ist alles anonym geworden und sind dann doch wieder beim Umfeld.
Ja, also nicht so. Das ist ja mit dem Umfeld wie mit dem Besitz. Das Glück und Unglück liegen in meinem Charakter, meiner Seele, meinem Verhältnis zu mir selbst vor allen Dingen, nicht im Umfeld. Also viele schieben da nur die Sache hin, damit sie sich nicht in ihren eigenen Garten reinbegeben müssen und selbst dafür sorgen müssen, dass die Dinge gut laufen. Also Umfeld hat sicherlich Einfluss, aber wenn ich in mir ruhe, wenn ich mich selbst gefunden habe, dann ist mir das Umfeld, dann wachse ich in jedem Umfeld. Also die Alten sagten, der Weise ist überall zu Hause, der braucht da kein bestimmtes Umfeld. So authentisch zu sein kann ich in jedem Umfeld, das kann ich sogar im Gefängnis, das kann ich sogar unter ganz schwierigen Bedingungen, kann ich mir und meinen Werten treu bleiben. Also es hat nichts mit dem Umfeld zu tun. Natürlich, da gibt es viele Einflüsse und viele Leiden darunter. Das Umfeld signalisiert, du brauchst das, um glücklich zu werden und das und wir haben das und man vergleicht sich und der hat doch viel mehr und dann fangen die Probleme an. Ja, dann beziehe ich mich eben genau auf dieses Äußere, auf die Äußeren und das wird unheimlich wichtig für mich und dann lege ich mir selbst die Schlinge um den Hals, also dann stelle ich mir selbst das Bein, nein, da das draußen ist egal, was die machen, ich muss meinen Weg gehen und mir treu bleiben und das hat viel mit Schwimmen gegen den Strom zu tun. Wir müssen uns an die Dinge, die da von außen kommen, nicht zu sehr beeinflussen lassen. Im Übrigen sollte man sehen, ja, wir nehmen die Farbe, unsere Seele nimmt die Farbe unserem Menschen an, mit dem wir uns umgeben. Also man sollte schon darauf achten, dass man gute Freunde hat, dass man einen guten Partner hat, dass man zu seinen Kindern ein gutes Verhältnis hat. Also, und das, da sind wir wieder bei der Liebe. Wenn ich selbst zugewandt, verständnisvoll, liebevoll auf andere zugehe, wird das auch zurückkommen. Und dann wird das Umfeld mir auch keine Probleme machen. Und die, die da nicht so passen, die werden sie mir sowieso nicht. Die werden mir nichts geben und ich werde ihnen nichts geben. Aber die dann in meiner Nähe sind, die werden zu mir passen. Auch da wieder, wenn ich in mir ruhe und wenn ich auch so auf die offen, verständnisvoll, fragend, neugierig auf meine Mitmenschen zugehen, wird das auch zurückkommen und dann werden sich gute Resonanzachsen bilden und dann wird das Umfeld auch kein Problem mehr sein.
Und dieses gute Leben, kann das dann überhaupt objektiv bewertet werden oder muss das jeder für sich dann subjektiv feststellen? Ich habe ein gutes Leben, unabhängig, was der Rest als gut bezeichnet.
Ja, muss es vor allen Dingen leben, also nicht feststellen, muss es jeden Tag eigentlich empfinden. Ja. Aber es ist ein Gefühl, natürlich. Ich sage es immer, umschreibe das Glück immer, man fühlt sich wohl in seiner Haut. Man sagt so, ach, alles stimmt im Moment. Der gute Fluss des Lebens, den muss man natürlich fühlen und den kann kein anderer dir sagen, sondern du musst es selbst so fühlen, so muss es sich anfühlen. Kein Mensch kann das sagen, ob du dieses Gefühl hast, ob dieses Gefühl ehrlich ist, ob du dir was vormachst, das musst du selbst entscheiden dann. Ne? Aber ich schreibe sehr viele Bücher darüber, weil ich der Ansicht bin, es gibt sehr viele objektive Kriterien. Das meiste sind objektive Kriterien, wie ein gutes Leben vonstatten geht. Und deshalb ist die Philosophie da, diese objektiven Kriterien herauszufinden. Aber die haben keine absolute Gültigkeit, sonst sind nur Vorschläge, finde ich. Und wie Aristoteles in der Einleitung seines Hauptbuches über das gute Leben, die nikomachische Ethik, gesagt hat, man kann da nur allgemeine Richtlinien angeben. Man kann so allgemeine Orientierung geben. Was ist in der Regel ein sehr guter Wert oder was macht in der Regel Probleme? Wir haben einiges davon angesprochen heute. Aber die Konkretisierung im einzelnen Fall, was du zu tun hast in der und der Situation, das sagte Aristoteles, das kann ich dir nicht sagen. Du kannst auch hier keine Antworten auf Lebensentscheidungen finden. Du kannst dir hier Haltungen angewöhnen, die dir sehr helfen. Aber in der konkreten Situation zu leben, das setzt voraus, hängt von deiner Individualität und von der Individualität der Situation ab. Die kann kein Mensch voraussehen und das ist auch gut so, denn sonst wären wir ein Computerprogramm, also einen Knopf drücken. Wir sind selbst verantwortlich, wir sind frei, das zu entscheiden und wir müssen es entscheiden. Und insofern, für diese Entscheidung gibt es keine objektiven Kriterien, dass man das dann mit dem Rechenschieber rauskriegen kann, wie ich zu entscheiden habe. Aber Haltungen, die einem gut tun oder dem nicht gut tun, da kann man sich lange drüber unterhalten, da kann man viele Bücher drüber schreiben und da kann man unglaublich viel lernen, das auch wirklich hilfreich ist, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man seine Freude am Leben erhöht und sein Leiden minimiert. Dafür gibt es sehr viele objektive Kriterien. Aber dann im konkreten Fall zu entscheiden, was, wann, wen, warum und so, das ist dem Einzelnen überlassen. Das kann man nicht vorhersagen.
Sie haben ja heute auch gesagt, wichtig ist es auch zu erkennen, wann ist es genug? Wann bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich zufrieden bin mit dem Status quo, auch wenn ich mich weiterentwickle, aber nicht permanent immer noch mehr suche, sondern eigentlich schon erkenne, was da ist. Kann das Streben nach diesem guten Leben, über das wir heute gesprochen haben, das ist die letzte Frage, kann das auch zum Hindernis werden, wenn wir eben nicht erkennen, wann es genug ist, sondern ja, in die falsche Richtung permanent uns weiter bewegen, vielleicht auf der Suche nach dem guten Leben und am Ende feststellen, wir haben es verpasst?
Also ich finde, man muss beides unter einen Hut bringen. Also dieses ständige Philosophie ist der Stand der Frage. Das heißt, ich muss die Vision haben, jeden Tag ist eine neue Herausforderung da, ich muss mich weiterentwickeln. Ja, aber gleichzeitig sage ich mir, aber es ist toll, was schon da ist. Und ich freue mich über alles, was da ist. Und dass ich da noch Baustelle habe, Gott sei Dank, sonst wäre das Leben ja zu Ende, wäre es auch langweilig. Also man muss beides schön verbinden. Aber wichtig ist die Selbstgenügsamkeit, also dass man einen Punkt findet, dem Glück ein Maß setzen, dass man sagt, Mensch, unglaublich viel, es ist schon gut gelaufen, ist fantastisch. Natürlich habe ich auch noch meine Wünsche, aber ich brauche es nicht mehr für mein Glück. Es ist eigentlich schon da. An diesem Punkt bin ich und ich bin sehr glücklich darüber. Ich habe natürlich noch Wünsche, noch Pläne oder Ziele, aber wenn Sie mich fragen, sagen ja, oder wenn der Sensemann jetzt vor mich treten würde, würde ich sagen, ja, du kannst ruhig, ich komme gerne mit. Ich habe genug gelebt. Ich habe so viel Schönes erlebt in meinem Leben. So viele Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Ich bin schon lange in der Sahnehaube, in der Zugabe. Ich habe schon genug und ich würde nicht die Zeche prellen, wenn ich morgen aufgefordert wäre, von dieser Welt zu gehen. Und bei all meinen Wünschen und Plänen, die ich dann noch habe, ich hänge nicht an denen. Was ich noch verwirklichen kann, freut mich. Was ich nicht verwirklichen kann, schiebe ich auf das nächste Leben oder wann auch immer. Also ich kann damit, das muss das Ziel sein, dass man irgendwann sagen kann, oh, ich habe genug gelebt. Heißt jetzt nicht, ich muss jetzt morgen aufhören, sondern ich habe eigentlich alles Wesentliche habe ich gelebt. Das ist ein ganz toller Zustand und den kennen wir unter dem alten Wort erfülltes Leben. Es ist voll schon. Das ist natürlich dann nicht irgendwie, dann, wenn es voll ist, dann hinten runterfällt. Nein, dann fängt eigentlich so eine Sahnehaube an. Jeder Tag ist eine Zugabe und jeden Tag kann man sich weiter erfreuen. Aber eigentlich sagt man sich, es war wunderbar. Endlos wird es nicht gehen, aber ich bin bereit. Weil ich ein tolles Leben hatte. Sagte Cicero mal, in der Bereitschaft zum Tod, und die ist dann gegeben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein tolles Leben gehabt, ich habe genug gelebt, in der Bereitschaft zum Tod vollendet sich der Mensch. Also wenn ich, und ich bin schon, muss ich sagen, schon länger bereit, also wenn er mich abholt, dann soll er mich abholen. Ich werde nicht undankbar sein, sondern ich werde sagen, wunderbar war das Leben, kann ich auch nochmal machen.
Also ich hoffe, Sie sind noch lange da und wir werden noch viel von Ihnen lesen. Sie bleiben gesund. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall von ganzem Herzen. Und in Ihrem Buch, Wie lebe ich ein gutes Leben, da bringen Sie am Abschluss von jedem Kapitel die Perle der Weisheit. Was können Sie uns jetzt heute für eine Perle der Weisheit mit auf den weiteren Lebensweg geben?
Ha, ja, das ist genau das. Noch so eine schwere Frage. Ja, okay, dann greife ich einfach mal in diesen... Also vielleicht hilft es, also mir hat das viel geholfen in den letzten Jahren, ich erwähnte das schon, gleich bei jedem Unternehmen, bei all dem, was ich beginne, gleich von Anfang an mir zu sagen, wenn nichts dazwischen kommt. Das ist vielleicht, das nimmt eine Menge, nimmt alle Ängste, alle Sorgen und gibt einem so eine Leichtigkeit, mit der man seine Dinge tut. Wir schauen mal, wenn es gelingt, freue ich mich, wenn es nicht gelingt, freue ich mich auch. Das muss man sagen können. Die Haltung, so eine Haltung muss man sich angewöhnen. Das ist sehr, sehr hilfreich.
Also Gelassenheit, Entspanntheit. Ich nehme mit noch vom Anfang Treue sich selbst gegenüber und Güte gegen andere.
Ja.
Die Zusammenfassung und dass Sie Bäume genauso mögen wie ich. Sie haben auch einen Podcast, habe ich erfahren, am Anfang der Episode, der Pudel und der Kern. Was hat es damit auf sich? Vielleicht können Sie uns das noch verraten.
Ja, da haben wir jetzt auch schon 105 Folgen dann. Das sind die genauso Fragen, genauso Gespräche, wie wir sie jetzt geführt haben, immer eine halbe Stunde. Der Name kam von meinem Sparringspartner, also von dem, der mich da interviewt, der Jan, und mit dem wir das zusammen machen. Und dessen bekannter Nachbar hieß Kern und hat einen Pudel. Und des Pudels Kern ist natürlich ein Ausspruch aus Faust 1 von Goethe. Der nimmt einen Pudel mit nach Hause und dann plötzlich hinter dem Ofen fängt es an zu rauchen, wo der Pudel sich hingemacht hat. Und aus dem Pudel kommt der Mephisto, dieser Teufel da oder dieser Gute, der Mephisto. Und da fängt das Drama, die Tragödie des Faust an. Und als der das sieht, der Faust aus dem Qualm, steht plötzlich der Mephisto vorher, dann sagt er, das war des Pudels Kern.
Aber in dem Fall hat es einen ganz praktischen Bezug auch zum Nachbarn. Also das ist
so. Hat so gepasst. Also es ist, was ist die Essenz denn? Was steckt da dahinter? Das ist eigentlich so, des Pudels Kern sagt man nochmal, das ist das Wesen der Dinge oder steht hinter dem Schein und das ist die Wirklichkeit. Also philosophische Kategorie könnte man sagen.
Ich werde auf jeden Fall direkt morgen reinhören. Euch verlinke ich den Podcast. Schaut euch auch das Buch an. Ich bringe euch auch den Link in die Shownotes. Sie haben ja noch eine Philosophieschule, Maß und Mitte. Wollen Sie da noch was dazu sagen? Würde ich auch verlinken.
Ja, also kann man mal auf Maß und Mitte auf die Homepage gehen. Da sind Veranstaltungen, Wochenendseminare, philosophische Urlaube, Matineen, philosophische Matineen übers Internet, Philosophie für Kinder und Jugendliche gibt es da. Die täglichen Worte der Weisheit seit 13 Jahren, also schon 5.000, 6.000. Jeden Morgen schreibe ich da so eine Sentenz, die ich dann auch kurz erläutere, was sie mit einem guten Leben oder mit unserem Leben zu tun hat. Kann man abonnieren, kostenfrei, genauso wie der Podcast. Kann man sich mal ein bisschen umtun. Habe ich gegründet, Maß und Mitte vor 13 Jahren. Veranstaltungen sind gut besucht, machen immer viel Spaß. Wir sind eine Familie, gibt es auch einen Förderkreis zu. Also es ist eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft geworden. Kommen auch immer wieder neue dazu. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit der Schule. Maß und Mitte, ja, das ist die Überschrift eines Kapitels aus einem chinesischen Weisheitsbuch. Als ich das las, sagte ich, so muss die Schule heißen. Maß und Mitte Schule für antike Lebensweisheit. So viel zur Schule.
Also schaut vorbei. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Alle Links sind in den Shownotes. Für mich eine sehr wichtige und tolle Folge zur richtigen Zeit. die vieles von Mannsein Podcast aus über 3 Jahren jetzt nochmal zusammengefasst hat, weil genau diese Dinge versuche ich ja auch rüberzubringen mit meinen Worten als Nicht-Philosoph. Aber heute hat Herr Dr. Albert Kitzler nochmal bestätigt, dass der Weg da in die richtige Richtung geht. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wünsche euch eine tolle Zeit. Schreibt mir gerne euer Feedback. Lasst mal eine Bewertung bei eurem Streamingdienst. Und Fußball, wer spielt jetzt nochmal?
Niederlande gegen... jetzt hab's auf der Zunge, Rumänien, Niederlande, ja, muss jetzt unbedingt.
Also zum Anfang der Folge hat der Herr Dr. Kitzler extra darauf hingewiesen und wir haben jetzt überzogen, weil ich bin ja kein Fußballfan, also jetzt schnell die Folge beenden hier und Fußball schauen. Also vielen Dank.
Tifosi.
Dass Sie
danke,
da waren. Herr Lies,
ja, an Ihnen auch.
Einen schönen Abend noch, ja?
Ebenso, ja, danke, tschüss.
Das war Mannsein Podcast, der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.